Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute soll es mal nicht um konkrete Klimawissenschaften gehen. Wir haben ja immer wieder Ausreißer in den kommunikativen Bereich. Ja, und da habe ich mir Sebastian23 eingeladen. Slammer, Moderator, Autor, Musiker und Mütze. Hi Sebastian.
Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Und ich möchte gleich zu Beginn hervorheben, wir können auch sehr gerne über Klimathemen sprechen. Wenn ich da auch kein Wissenschaftler bin, im aktivistischen und künstlerischen Bereich setze ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinander.
Das führt mich auch gleich zur ersten Frage. Also was mich mal interessieren würde, weil du sagst, du bist kein Klimawissenschaftler, also du bist jetzt nicht auf Klimawandel gestoßen dadurch, dass das dir deine Dozenten gelehrt haben oder so. Oder sonst wie sehr spezielles Interesse dahin, sondern ja, vielleicht war es kein Moment, vielleicht war es ja auch eine Entwicklung, aber ich stelle die Frage mal so, was war denn dein Oh-Klima-Oh-Fuck-Moment? Wo kam das her?
Ich glaube, dass man das tatsächlich nicht an einem Moment festmachen kann. Ich bin Jahrgang 79, das heißt, ich habe in den 80ern bereits die ersten Ideen davon gekriegt und sehen können, wie der Mensch und die Umwelt, sagen wir mal, nicht in dem besten Verhältnis stehen, um nicht zu sagen, dass da schon absehbar war für mich als Kind, dass der Mensch mit der Natur auf keine gute Art und Weise umgeht. Das ist natürlich auch dadurch geprägt gewesen, dass ich, als zum Beispiel Tschernobyl passierte, 7 Jahre alt gewesen bin und dann nicht raus durfte zum Spielen und sich dann natürlich die Frage stellte, was ist denn da eigentlich los? Wahrscheinlich ist es so früh schon zu verorten, auch wenn es da in erster Linie ja eher um ein Problem der Atomenergie ging, aber Umweltthemen sind schon seit meiner Kindheit präsent und es wird ja oft auch so getan, als gäbe es die Klimakrise erst seit Greta Thunberg sie erfunden hat. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und das Thema ist auch vorher schon in den Nachrichten gewesen und Menschen haben darüber gesprochen, auch wenn sie sich nicht im universitären Kontext damit auseinandergesetzt haben. Das Thema war immer da. Es ist natürlich einfach nur noch mal intensiver in den Fokus der Öffentlichkeit geraten in den letzten Jahren.
Interessant finde ich das mit Tschernobyl, weil das, ich sag mal, die Leute wie du und ich auch, die sehr, sehr deutlich vor 2000 geboren wurden, da kommt das immer wieder als so ein Impuls, so ein Moment. Und natürlich ist Tschernobyl jetzt doch erstmal relativ fern vom Klimathema, aber es ist natürlich ein super klarer Impact Mensch-Natur.
Ja, das kann man auf jeden Fall so festmachen. Das war für viele Kinder auch total beeindruckend. Es gab ganz klar die Anweisung, jetzt bitte nicht mehr draußen spielen, aufpassen, dass man keine Pilze, Früchte, dass man aufpasst mit dem, was man dann zu sich nimmt, was draußen wächst. Und das war eine Sorge, die schon auch für Kinder spürbar gewesen ist. Man muss sagen, das passierte natürlich auch zu einer Zeit, die man aus heutiger Perspektive, ja, das muss man dann auch noch ein bisschen dazu erklären, die sich anders anfühlte ein bisschen. Es war eh eine Zeit, ich habe in meiner Kindheit schon diverse Bedrohungen wahrgenommen, wie den Kalten Krieg. Und dann hat man darüber gesprochen, was passiert, wenn ein Atomkrieg ausbricht. Und es war immer klar, so wir sind hier in Deutschland genau da, wo die Grenze verläuft, zwischen den Blöcken des Kalten Kriegs. Ja, also ich hatte früh, sagen wir mal, ein Gespür dafür, dass es da sicherlich Verbesserungspotenzial auf vielen Ebenen gibt.
Du bist unter anderem Slammer, Moderator, Autor und so weiter, Musiker. Ich sehe auch gerade im Hintergrund einige Gitarren, die für mich schön ausschauen. Ja. Ich könnte sie nicht nutzen. Du kannst das wahrscheinlich ganz gut. Und wenn du jetzt schon sagst, so diese Impacts, dieses Gefühl, da läuft irgendwas schief, da gibt's Bedrohungslagen und so weiter und so fort, ist das auch ein Anteil, sag ich mal, der dich antreibt, das auch ein bisschen, naja, rauswürgen klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, weißt du, was ich meine? So, das in diesen künstlerischen Output quasi auch als Ventil dafür zu nutzen.
Naja, absolut. Ich bin in die künstlerische Arbeit auf einem anderen Weg eingetreten, weil ich lange Musik gemacht habe, aber in erster Linie mich dann ja schreibend betätigt habe und bis heute als Autor sehr aktiv bin. Das war früh viel im Humorbereich. Ich bin dann bei Poetry Slams auch aufgetreten, habe da eher lustige Geschichten und wortspielerische Gedichte vorgetragen und mit der Zeit aber eine Reichweite aufgebaut und mir dann die Frage gestellt, was mache ich denn damit? Ich finde es vollkommen legitim, wenn man hingeht und sagt, ich habe eine Reichweite, ich erreiche Menschen, die kommen zu meinen Auftritten, die lesen meine Bücher und ich möchte die nur vom Alltag ablenken, ein bisschen Spaß machen und solche eskapistische Comedy oder Humor, der einfach auch eine Oase darstellt im Alltag, hat seine eigene Berechtigung und ist super wichtig. Für mich war aber dann früh klar, wenn ich eine Reichweite habe, wenn Leute mir zuhören, dann möchte ich gerne auch die Themen, die mir wichtig sind, in den Vordergrund bringen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und sowohl in meinen Gedichten, Geschichten, in meinen Büchern, aber in den letzten 2 Jahren besonders dann auch in meinen Aktivitäten online das Ganze tatsächlich in den Mittelpunkt gestellt.
Ich hatte gestern sogar direkt nach einer Filmpremiere eine Diskussion, also ein kurzes Gespräch mit jemandem, habe halt mal gefragt, so was bedeutet denn 1,5 Grad ist verloren? Und dann hat er mir so aufgezählt, Hitzewellen, Fische sterben, also diese ganzen Aspekte. Und ich habe sie mal gefragt, was davon ist dir denn so wichtig? Und kam nur alles. Ja, das fand ich ziemlich seltsam. Jetzt hast du gesagt, Themen, die dir wichtig sind. Wenn man das jetzt mal so rauspickt, gibt's da so Themen, wo du sagst, okay, es ist einem natürlich nicht alles egal, andere egal, aber so, was dich wirklich grabbt, wo du sagst, das ist mein Ding so oder diese Aspekte.
Also ich bemühe mich tatsächlich, da intersektional zu denken und zu schauen, dass man nicht aus dem Blick verliert, dass sehr viele der Krisen, in denen wir uns befinden, sehr viele der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sehr eng miteinander zusammenhängen. Natürlich ergreift mich die Vorstellung, dass wir auf eine Situation zusteuern, in der dieser Planet nicht mehr in der Art und Weise bewohnbar sein wird, wie er das momentan noch ist, und dass sich Katastrophen wie die lange Liste, die ich aufmachen könnte, aber um mal Sachen in Deutschland zu nennen, wie die Ahrtal-Katastrophe oder Waldbrände oder Dürren, die dazu führen, dass die Pegelstände im Rhein so weit sinken, dass Schifffahrt schon in diesem Jahr fast an ihre Grenzen gestoßen ist und nicht mehr möglich gewesen wäre und eingeschränkt werden musste. Natürlich mir die Frage natürlich, wie wird das, wenn wir jetzt nicht versuchen zu verhindern, dass es noch schlimmer wird? Und die Vorstellung, das ergreift mich schon und vor allen Dingen eben auch mit Blick darauf, dass die Auswirkungen der Klimakrise, so schlimm sie hierzulande schon spürbar sind, in anderen Ländern, in anderen Gegenden der Welt, insbesondere im globalen Süden, zu noch viel schlimmeren Katastrophen bereits jetzt geführt haben und weiterführen. Und dabei tatenlos zuzusehen, ohne das Wort wenigstens zu erheben, ohne zu schauen, was kann ich denn aus meiner Position raus vielleicht beitragen, um damit einen besseren Umgang zu finden, das beschäftigt mich schon sehr. Und das Zweite, und das ist das Thema, was natürlich eng damit zusammenhängt, was mich immer schon auch beschäftigt, ist soziale Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir in einer Welt leben, in der die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, sowohl wenn du den Fokus auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland legst, stimmt das, als auch wenn du es global betrachtest und dann ist man plötzlich als Deutschland, als Bevölkerung im Schnitt in der Situation, dass man sagen muss, im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt geht es den meisten Menschen zumindest hier sehr, sehr gut und wir sind ein sehr reiches Land, das viele Ressourcen hat, das viel ganz anders mit Problemen umgehen kann und auch mit den Problemen, die uns in Zukunft erwarten und auch da dafür zu sorgen, dieses Privileg nicht zu vergessen und ja, zu schauen, was kann man machen, dass diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sich bessern, ist etwas, was mir persönlich schon immer wichtig war und weiter wichtig ist.
Bevor wir dann mal so zur Schlagfertigkeit in der Klimadebatte kommen, die ja auch ein wichtiger Aspekt ist durchaus, würde ich jetzt noch eins so eine Sache dazwischen schieben, nämlich oftmals ist dieses Missverständnis da, wir müssen nur das faktische Wissen vermitteln und dann werden es die Leute schon kapieren. Du als Lämmer hast natürlich sicher auch Fakten mit drin oder jetzt auch als Autor, aber es ist jetzt nicht dein Hauptding so. Das war andersrum, kreative Sprache, kreative Kommunikation, welchen Wert hat das in der Klimadebatte? Also auch ganz pragmatisch.
Ich glaube ganz pragmatisch, dass es einen sehr großen Wert hat. Man kann das ja auch andersrum denken. Es ist natürlich so, dass es Menschen gibt, die hervorragende WissenschaftlerInnen sind, die Großartiges leisten in ihren jeweiligen Forschungsgebieten und die darüber tolle Artikel schreiben können und vielleicht auch auf einer Tagung gut das erklären können. Es ist aber ein anderes Aufgabengebiet, den Versuch zu unternehmen, das an Menschen zu vermitteln, die keinen wissenschaftlichen Background haben. Da geht es dann eher um eine Frage der Wissenschaftskommunikation. Das muss man nicht automatisch können, nur weil man ein hervorragender Astrophysiker ist oder GeowissenschaftlerIn oder was auch immer das eigene Fachgebiet ist. Sicher kann man da viel kluge Dinge zu sagen, aber die Frage, wie kriegt man das an Menschen vermittelt, die sich darin nicht aus, ist tatsächlich eine ganz andere. Und da gilt es natürlich, einen Mittelweg zu finden. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland drei Menschen, die ohne den wissenschaftlichen Hintergrund zu haben, sehr bekannt dafür sind, dass sie sich auch sehr eloquent und sehr gut informiert zu den Themen äußern können. Ich nenne mal Luisa Neubauer als bekannteste, aber auch Carla Remsmar fällt in Talkshows immer wieder damit auf, dass sie selbst bei groben Nachfragen von Markus Lanz zum Beispiel immer mit Faktenwissen gut formuliert und mit guter Rhetorik darauf antworten kann. Und da stellt sich dann die Frage, wie schafft man es, den Übergang hinzukriegen? Ich glaube, dass Fridays for Future mit der Grundhaltung hört doch mal auf die Wissenschaft schon einen guten Ansatz dafür hat. Und ich glaube gleichzeitig aber, dass wir beim Thema Wissenschaftskommunikation noch mehr machen können. Wie genau das gehen kann, ist wiederum dann halt immer eine Frage für Menschen vielleicht, die sich mit Kommunikationswissenschaft noch besser auskennen als ich, der ich in erster Linie jemand bin, der sich ganz praktisch mit Kommunikation befasst.
Ja, wobei das ja nicht zu unterschätzen ist. Also die Praxisnähe ist ja, also ich würde es mal sagen, Hand in Hand mit der Kommunikationswissenschaft ergänzend super wichtig.
Das ist natürlich ein guter Punkt. Ich glaube auch, um das nochmal aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich kann viel natürlich darüber erzählen, was die anderen so machen. Ich glaube, dass es auch Kreativität brauchen kann. Ich glaube, dass es insbesondere auch Humor brauchen kann, um Sachen zugänglich zu machen. Ich erlebe das sehr regelmäßig, dass Leute mir das Feedback geben, so wenn ich zum Beispiel zum Thema Verkehrswende, zur Klimakrise, zur sozialen Gerechtigkeit, wenn ich Online-Beiträge mache oder auf der Bühne oder Texte darüber schreibe, die dann aber, sagen wir, mit einer gewissen Lockerheit daherkommen und dann vielleicht auch mal einen Witz einstreuen, dass Leute sagen, das macht das für uns überhaupt erträglich, uns mit dem Thema zu befassen. Das ist ja auch ein Punkt, den man nicht übersehen darf, dass eine permanente Beschäftigung mit den Krisen, die uns umgeben, Menschen einfach so weit runterzieht, dass sie sich dann irgendwann einfach abwenden und das gar nicht mehr aushalten können oder wollen, und sich dann eher zurückziehen und die Themen links liegen lassen. Und das trifft selbst auf sehr engagierte AktivistInnen zu, dass sie manchmal einfach eine Auszeit brauchen und sagen so, okay, ich muss jetzt mal kurz über was anderes nachdenken, denn wenn ich permanent in den Abgrund schaue, dann kann ich mich irgendwann dem Gefühl nicht mehr widersetzen, dass ich da unweigerlich reinfallen werde und man verliert den Optimismus.
Ja, super wichtig, weil ne, neben Kreativität ist ja Humor auch tatsächlich ein Mechanismus, mit dem wir Stress bekämpfen können und ja. Oder lösen, beziehungsweise Kreativität dann auch ein Ventil, aber Humor ja auch eine Umdeutung. Kommen wir zur Schlagfertigkeit. Die wird ja gerne mal so gesehen, als ich habe einen rhetorischen und verbalen Angriff auf mich und wehre mich dagegen. Ist natürlich durchaus Schlagfertigkeit nützlich, aber ist ja was Größeres. Wie würdest denn du Schlagfertigkeit erstmal so für unser Gespräch definieren?
Ich glaube, dass Schlagfertigkeit in der Alltagssprache oft als etwas verstanden wird, was eben auf dieser Geschwindigkeit basiert. Das heißt, jemand sagt was, macht einen vielleicht Zwischenruf, einen kritischen bei einer Veranstaltung, wo ich zum Beispiel auf der Bühne stehe. Im Englischen nennt man das Heckling, also stört die Veranstaltung mit einem Zwischenruf. Und dann braucht es für schlagfertige Menschen, so wie man das Wort im Alltag gebraucht, braucht es dann nur wenige Sekunden, bis dann eine sehr passende, schnelle und lustige Antwort kommt. Und alle nachher sagen so, wow, das war schlagfertig reagiert. Ich glaube aber, dass das ein vager Begriff ist in dem Sinn, dass ich sagen würde, schlagfertig kann man nicht nur innerhalb der ersten 3 Sekunden sein, sondern du kannst auch schlagfertig innerhalb eines längeren Zeitraums mit den Situationen, die du halt erlebst und mit Nachrichten, die du liest, umgehen. Das ist dann, da gibt es im Deutschen ja den schönen Ausdruck Treppenwitz für. Das sind die guten Antworten, die einem erst einfallen, wenn man das Gespräch verlassen hat und sich bereits im Treppenhaus auf dem Heimweg befindet und plötzlich weiß man, ach, das hätte ich sagen können an der einen Stelle im Gespräch. Das wäre schlagfertig gewesen. Ich glaube, dass Schlagfertigkeit aber nicht da aufhört. Man kann sich dann immer noch hinsetzen und zum Beispiel eine Geschichte darüber schreiben oder eine Comedy-Nummer draus machen oder so. Und das heißt, das ist etwas, was ich langsame Schlagfertigkeit wahrscheinlich nennen würde, die eher daraus besteht, dass man überhaupt in der Lage ist, ein Problem zu erfassen und sich in irgendeiner Art und Weise meistens verbal damit auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, was so ein bisschen das Gegenteil von dem ist, dass Leute oft sagen so, oh, da fällt mir jetzt gar nichts zu ein. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist nur zu schwierige Situation. Da kann ich mich nicht zu äußern. Da kann ich auch nichts dran machen. Und ich glaube, die Fähigkeit, Handlungen noch zu machen, Antworten zu finden und nicht aufgrund der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, in Schockstarre zu verfallen. Das ist diese erweiterte Schlagfertigkeit, so wie ich sie, glaube ich, definieren würde.
Ja, die Schockstarre ist ein guter Punkt, weil was ja auch oft passiert ist, dass die Schockstarre nicht nur daher kommt, meinetwegen, irgendwie die alpinen Gletscher schmelzen jetzt schon wieder 10 Jahre zu früh, oh Schock, sondern auch einfach einen Angriff, so, hey du Klimakleber, oh, jetzt bin ich geschockt. Wir kennen es ja selber, immer dieses Empörtsein, dieses ernsthafte Empörtsein. Wie würdest du das einordnen und sagen, okay, diesen Schock rausnehmen und dafür schlagfertig reagieren, ist natürlich immer eine Gefahr, dass man dann selber zum Aggressor wird rhetorisch, dass das dann nicht passiert.
Das ist absolut richtig. Da kann ich, weil man ja auch immer von sich selber aus erzählen soll, dazu kann ich sagen, wenn man auf einer Bühne steht und jemand ruft was rein, irgendwas, was Kritisches, stellt was in Frage, was man gesagt hat oder macht einfach eine freche Bemerkung, ist das eine ganz, ja, feine, fast diffizile Frage, wie man darauf reagiert. Denn wenn man vom Tonfall her der Person, die was reinruft, dann zu aggressiv gegenübertritt, kippt ganz schnell die Stimmung im Publikum und dann wirkt man unsouverän, aggressiv. Und das ist etwas, was man als jemand, der in komischem Kontext, vielleicht als Comedian oder Kabarettist oder so auf der Bühne steht, an den Punkt darf man nicht kommen, denn dann, wenn die Sympathien des Publikums sich gegen dich richten, so, dann kannst du eigentlich sagen, so, gut, das war von mir, hat heute nicht so gut geklappt, tschüss.
Ich würde mal gleich mal rein.
Ja, nämlich, bitte gerne.
Das ist ja, du hast ja eine Machtposition, also du bist ja auf der Bühne und dieser einzelne Mensch ist natürlich sehr viel schwächer in seiner Machtposition. Das Gleiche natürlich auch, wenn jetzt irgendwie bei Twitter meinetwegen oder in irgendeiner Klimadebatte jemand so aus dem Publikum quasi was reinruft und dann die größere Person natürlich auch wieder diese Machtposition hat. Und dieser Missbrauch der Machtposition ist doch dann das Momentum, was das Publikum sich drehen lässt, oder?
Ja, absolut. Und gleichzeitig, und da ist dann so ein bisschen die Gratwanderung auf der Bühne, gleichzeitig darf dir auch nicht passieren, dass du unsouverän wirkst. Das heißt, wenn es zu einer unerwarteten Situation auf der Bühne kommt, so, und es bringt dich komplett aus der Spur, du kannst damit gar nicht umgehen und fängst dann an, irgendwie zu rudern und irgendwie um Worte zu ringen, dann auch dann wird es im Publikum schnell unruhig und die Menschen haben den Eindruck, okay, da ist jetzt jemand in dieser Machtposition, der da eigentlich gar nicht sein sollte, weil der eben eine Krisenposition gar nicht, eine Krisensituation gar nicht handeln kann. Also das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Gleichzeitig ist die Position auf der Bühne, wenn du da stehst mit einem Mikrofon und das ganze Publikum ist da hingekommen, um dich auf der Bühne zu sehen und hat grundsätzlich erstmal Sympathien dafür, sonst wären sie nicht gekommen, um zu schauen, was du auf der Bühne machst. So, das ist natürlich ein großes Privileg, das man hat und mit dem man dann auch auf eine spielerische und freundliche und konstruktive Art und Weise umgehen kann. Das heißt, man hat da schon einen Spielraum und kann da was dran machen. Und man muss aber auch sagen, dass auch wenn man den Reflex hat, vielleicht irgendwie so jemand sagt was Freches oder Gemeines oder so aus dem Publikum oder macht einen Witz gegen einen, man muss nicht immer sofort zurückschlagen. Der Impuls ist, glaube ich, zutiefst menschlich. So jemand gibt dir eine mit und du denkst, okay, jetzt muss ich irgendwie darauf reagieren, indem ich mich wehre. Das stimmt aber gar nicht. Da muss ich daran denken, wie man bei SpitzenpolitikerInnen eben auch tatsächlich, wenn es um das Recht geht, diese zu kritisieren, diese lächerlich zu machen in der Öffentlichkeit, da Witze drüber zu machen, dann sagt so jemand, der Klimapolitik macht und da Entscheidungen trifft, wie dass der Tagebau nach Braunkohle bis 2030 weitergehen soll und dann hören wir aber wirklich ehrlich auf, versprochen. Jemand, der so eine Entscheidung ankündigt, der muss aushalten, dass Leute darüber sich spöttisch äußern und zwar auch in relativ drastischer Form. Und das liegt daran, dass diese Personen in einer Machtsituation sind, dass sie vielleicht in der Regierung eines Bundeslandes sind. Und dann sagt man, nee, das gehört dazu, dass man da ein Stück weit das aushalten muss. Das gilt natürlich nicht für Drohungen, Beleidigungen und dergleichen mehr, aber scharfe Kritik und auch Spott sind da möglich und da sagt man von vielen PolitikerInnen, die sind ein Stück weit mit Teflon beschichtet und halten das relativ gut aus, ohne sich davon aus der Bahn werfen zu lassen. Das gilt ein Stück weit auch auf der Bühne, und da versuche ich mich auch natürlich immer drauf zu besinnen, wenn mir was einfällt, bei dem ich denke, okay, das ist jetzt eine lustige Antwort, eine gute Antwort in der Situation, um das aufzufangen auf eine Art und Weise, die das Publikum lustig findet, die aber auch für den Zwischenrufer jetzt nicht zu drastisch ist, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann kann ich aber auch mal einen Schlag einkassieren, ohne dass mich das von den Füßen haut.
Wenn du so einen Angriff bekommst, ist es ja in der Regel, also ich nehme jetzt mal dieses Bild, wo du sagst, okay, jemand ruft irgendeinen Scheiß, hey, scheiß Mütze, irgendwie, keine Ahnung, aus dem Publikum. Na, dann ist das ja ein Angriff, der letztlich bist du da austauschbar. Du bist ja das Ventil für einen Stress oder für einen Druck, den die Person hat, oder du bist ein Bild. Wie machst du das, dass du das dann auch, weil es ja eigentlich gar nicht gegen dich persönlich geht, aber dass ja dieser schwierige Moment wäre. Wie machst du das, dass du das dann auch gar nicht persönlich nimmst? Also so ein bisschen um dich rumgleiten lässt. Teflon.
Ja. Ich habe mal mit einem Freund von mir, der sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit betätigt und da so Anti-Aggressionstrainings für Jugendliche organisiert, darüber gesprochen. Und der hat gemeint, dass seine Vorgehensweise ist, um eine Situation, um den Jugendlichen beizubringen, wie man eine Situation deeskaliert. Sagen wir, jemand beleidigt, um ein krasses Beispiel zu nennen, jemand beleidigt deine Mutter und sagt was Schlimmes über die. So, wie kannst du damit anders umgehen, als irgendwie direkt aggressiv darauf zu reagieren? Und er hat gesagt, so, er sagt den Jugendlichen, du kannst dir vor Augen halten, diese Menschen kennen deine Mutter gar nicht und die stellen einfach irgendeine Behauptung in den Raum, die ja auch überhaupt nicht zutrifft und auf die man genauso reagieren kann, theoretisch, als wenn jemand sagt, du hast aber einen wirklich hässlichen grünen Hut auf, aber du hast gar keinen grünen Hut auf. Die Behauptung geht eigentlich vollkommen an der Realität vorbei. Und das gilt, ist natürlich schwerer auszuhalten bei so einer Beleidigung oder bei so einer Provokation. Aber sich vor Augen zu halten, so, das trifft mich gar nicht im Kern. Das hilft auf jeden Fall auch mit Kritik umzugehen, derer ich ja nicht nur auf der Bühne also viel kriege, sondern am krassesten ist es natürlich online.
Aber wie kann ich jetzt Schlagfertigkeit konkret lernen? Was fällt dir da ein? Also gibt es da Lernmöglichkeiten? Ist es die viele Erfahrung? Wo stehen wir da?
Ich glaube, dass man das schon üben kann. Ich denke, dass es tatsächlich wenig andere Wege gibt, als sich damit, also als das regelmäßig zu machen. Es ist ein bisschen wie das Spielen eines Instruments. Man wird dabei auch nicht immer erfolgreich sein. Man muss es einfach ausprobieren und dann immer wieder wiederholen. Auch die Bereitschaft zum Scheitern zu haben, die ja auch unproblematisch ist, solange man ja dann nicht irgendwie sich innerlich versteift und verkrampft, sondern sagt so, okay, da ist mir jetzt mal was nicht so gut gelungen, das probiere ich vielleicht beim nächsten Mal anders. Und ich glaube, ganz zentral ist die Bereitschaft eben auch mal was nicht hinzukriegen und es zu probieren. Natürlich ist aber gleichzeitig dass etwas, bei dem man, dass man auch für sich alleine, glaube ich, üben kann. Und zwar in dem, was ich vorhin langsame Schlagfertigkeit genannt habe. Du kannst natürlich hingehen und dir ein Thema greifen. Das haben wir ein Statement, das ein Politiker oder eine Politikerin äußert. Und kannst dir überlegen, was hätte ich geantwortet, wenn ich dabei gewesen wäre? Was würde ich jetzt dazu sagen, wenn denn mein Auftrag wäre, dazu eine Kolumne zu schreiben oder so. Das heißt, setz dich hin, schreibst auf, was da gesagt wurde, dann überlegst du dir, was sind die Punkte, die mir dazu einfallen, die mich beschäftigen, wie hängt das mit meinem Thema zusammen, sammelst das so ein bisschen, versuchst eine Formulierung zu finden, die dir ja, die dir schlagfertig erscheint, die pointiert ist, die, die klug ist, die die Situation nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet, und das, das möglichst in kurzer und prägnanter Art und Weise. Und so, wenn man das immer wieder versucht, kann man das, glaube ich, schulen, da ein Gespür für zu kriegen, vor allen Dingen auch pointiert zu schreiben und zu reden, denn das hilft nicht, weil ich bin jemand, der zum Beispiel in meiner mündlichen Prüfung am Ende meines Geschichtsstudiums dann am Ende eine 2 gekriegt hat mit dem Hinweis, dass alles richtig gewesen ist, was ich gesagt habe, aber viel zu ausschweifend. Und also ich bin nicht zum Punkt gekommen und dadurch habe ich den Gesprächsverlauf natürlich letztlich verzögert und das passiert mir sicherlich bis heute und ich arbeite weiter daran, aber gerade wenn es um das Thema Schlagfertigkeit geht und wie man es hinkriegen kann, ja, eben eine schnelle und gute Antwort auf den Punkt zu bringen, das ist etwas, was man sicherlich, ja, mit so einer Übung hinkriegen kann.
Weil gerade mit diesem auf den Punkt bringen, da winkt ja auch ein bisschen der Zaunpfahl der Wissenschaftskommunikation. Ja. Das ist ja auch manchmal so eine Geschichte. Vielleicht noch ein Faktor, also wie siehst du das mit der Vielfalt der Sprache? Also wenn du dich in verschiedensten Sprachräumen bewegt hast, also sag ich mal irgendwie bei den Jugendlichen, bei der CDU, Seniorenverein, bei Menschen mit Behinderung, die wieder teilweise auch eine ganz andere Sprache haben, Sprechweise haben, also dass du quasi dann in der Situation, wo du schlagfertig sein musst, die ist ja, die berechnest du ja vorher nicht, die kann ja aus allen Richtungen kommen, dass du dann ein größeres Tool hast quasi.
Absolut, ist ein ganz zentrales Thema tatsächlich, das mich schon lange beschäftigt, und da kann ich auch den Moment sehr genau benennen, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Der war nämlich, als ich meine Abschlussarbeit, meine Magisterarbeit, so lange ist das her, geschrieben habe in Philosophie über platonische Dialektik, und die dann meiner Mutter zum Lesen gegeben habe, die keinen akademischen Background hat, aber sich natürlich interessiert hat, oh, guck mal, da hast du ja jetzt im Grunde ein Buch geschrieben, so, zeig doch mal her, was steht denn da drin, die das gelesen hat, gesagt hat, das klingt alles super interessant, ich verstehe aber nichts. Oder sehr, sehr wenig davon, so, das liegt zum Teil in der Sache, ne? Natürlich ist das, ist eine Magisterarbeit jetzt auch oder eine Masterarbeit oder erst recht eine Habilitation so angelegt, dass das jemand, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt, zum Teil überhaupt nicht verstehen kann, worum es da geht. Aber gleichzeitig ist das so ein Punkt gewesen, an dem mir klar war, okay, krass, ich möchte eigentlich nicht so schreiben und so arbeiten, dass die meisten Menschen das am Ende nicht verstehen. Für mich war diese Zugänglichkeit immer ein großes Thema, und das soll nicht heißen, dass es nicht eine Berechtigung hat, in hochkomplexen und schwer zu durchsteigenden Forschungsbereichen aktiv zu sein und sich darüber auch auf eine Art und Weise auszutauschen mit anderen WissenschaftlerInnen, die vielleicht für Menschen, die diesen Background nicht haben, nicht nachvollziehbar ist. Das ist sogar notwendig. Natürlich müssen wir, sonst müssten wir aufhören, uns über Astrophysik, Quantenmechanik oder irgendwelche anderen sehr komplizierten Themen zu unterhalten. Ich muss immer gerne an Leute denken, die mir versucht haben zu erklären, was ihr Forschungsgebiet in der Mathematik ist. Da sitze ich jetzt so als jemand, der sich gerne eigentlich mit wissenschaftlichen Themen auch befasst und sich grundsätzlich, sagen wir mal, interessiert für die Welt. Da sitze ich vor und denke, hä? Das ist mir überhaupt nicht zugänglich. Und das hat aber natürlich trotzdem seine Berechtigung, und natürlich erreichen die Menschen und die sich damit befassen auf diese Art und Weise da etwas. Ich bin aber in einer aus diesem Grundgefühl heraus in eine Karriere gewechselt, die sich eher damit befasst, mit möglichst vielen Menschen zu kommunizieren. Und da muss man sich natürlich manchmal ein bisschen drauf einstellen, mit wem man gerade spricht. Das ist ja logisch. Ich rede mit einem Fünfjährigen anders, als ich mit einem Philosophieprofessor oder einer Professorin sprechen würde. Immer versuche ich, eine Allgemeinverständlichkeit aufrechtzuerhalten, und da vielleicht auch etwas, so Erkenntnisse, die ich erlange oder über die ich lese, so umzuformulieren, dass sie dann auch zugänglich werden für mehr Menschen.
Naja, ist ja klassisch Sender-Empfänger-Prinzip. Wenn ich als Mathematikprofessor mit einer Mathematikprofessorin spreche, spreche ich natürlich zu einem anderen Empfänger
auch. Absolut.
Jetzt nur mit Leuten, die da jetzt nicht den Zugang zu haben oder einfach fachlich nicht drinstecken oder intellektuell oder lalala. Bei der Schlagfertigkeit nochmal, das ist ja auch so ein Ding, da kommen wir dann auch sicher nochmal so zu ein bisschen zu diesem Shitstorm und Hass im Internet-Thema. ich habe das Gefühl, dass viele sich auch Schlagfertigkeit nicht trauen, weil sie Angst vor der Reaktion haben.
Ja, also nachvollziehbar. Denn wenn es kommt auf die Situation an, bleiben wir bei der auf der Bühne, ich stehe auf der Bühne, jemand ruft was rein, so, wenn ich darauf schlagfertig antworte, weil mir eine witzige, schnelle Antwort einfällt, kommt da womöglich was zurück, das genauso schnell und noch lustiger ist, ist mir schon passiert. Und das Ding ist so, man muss sich dann vor Augen halten, so, du hast dann nicht verloren. Du hast, wenn du in einem Gespräch jemandem begegnest, der vielleicht schneller ist, witziger ist, der mehr darüber weiß, worüber ihr gerade sprecht, also da haben viele Menschen dann das Gefühl so, oh nein, dann bin ich der Unterlegene oder die Unterlegene in diesem Gespräch so. Aber das ist falsch. Man ist immer derjenige, wenn man in einem Gespräch an den Punkt kommt, wo man einsehen muss, okay, das wusste ich jetzt nicht, diese Erkenntnis hatte ich jetzt noch nicht. Man ist immer derjenige, der dadurch gewinnt. Denn wenn ich super gut, stell dir vor, ich weiß mehr über Astrophysik als du und erklär dir irgendwas darüber und du sagst so, ja, aber ich habe gehört, schwarze Löcher funktionieren so und dann erkläre ich dir, wie es wirklich ist. Und dann wirst du nachher vielleicht denken so, oh scheiße, das stimmte nicht, was ich irgendwo in einem populärwissenschaftlichen Magazin gelesen habe. Da hat mir jetzt gerade jemand, der sich besser damit auskennt, das erklärt so, da habe ich jetzt verloren in dem Gespräch. Aber natürlich ist genau das Gegenteil passiert. Ich, als derjenige, der in der Situation besser Bescheid wusste, habe ja nichts gewonnen dadurch. Ich habe nur.
Ja, ich habe Erkenntnis gewonnen.
Du hast Erkenntnis gewonnen, genau. Und das Gleiche gilt in jeder Situation, in der du in einem Gespräch bist und jemand vielleicht gerade witziger ist. So, dann bist du jemandem begegnet, der dir in der Sekunde auch etwas beigebracht hat.
Wobei natürlich diese Angst, also gerade in der Klimadebatte, wo ja wirklich sehr böswillig teilweise dann agitiert wird gegen Leute, die sich engagieren. Ja. Ich glaube, da ist schon so eine Angst vor diesen böswilligen Hassreaktionen. Also jetzt mal überspitzt gesagt, so, na, ich finde schon noch raus, wo du wohnst. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber auch das kriegen Leute schon ab.
Ja, das kriegen Leute ab und das ist tatsächlich leider überhaupt nicht übertrieben, denn da gibt es ja immer wieder mal Situationen, wo dann rausgefunden wird, wo dieser oder jener Aktivist oder Aktivistin wohnt oder viele dieser Leute, wie auch ich, treten viel öffentlich auf, so da kann man einfach hinkommen und die Veranstaltung stören oder womöglich sogar die Person verbal oder im schlimmsten Fall noch körperlich attackieren. So, da kannst du relativ wenig gegen machen, wenn du keinen Personenschutz hast. Und es ist natürlich gruselig, dass das ein Faktor ist, den man mitbedenken muss. Auf der anderen Seite muss man sich vor Augen halten, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass man an so jemanden gerät, der einen dann angreift. Dass ist letztlich vielleicht auch ein Stück weit eine Kosten-Nutzen-Rechnung. So, du kannst jetzt hier die Füße stillhalten und dich eben nicht für den Klimaschutz einsetzen und sagen so, nee, womöglich werde ich dann beschimpft, wenn ich mich für den Klimaschutz einsetze. Also mache ich lieber nichts. Und dann bist du aber in der Situation, wo du dann zuschaust und eben dich nicht mehr für eine Lösung einsetzt und versuchst, die Sache zu einem Besseren zu wenden. Und das ist mir immer Motivation genug zu sagen, so, nee, das möchte ich nicht, da möchte ich nicht hinkommen. Ich möchte nicht in der Situation sein, in der ich mich hilflos fühle, weil ich denke, ich kann nichts machen. Und das gibt mir auch immer die Motivation zu sagen, so, okay, da kommt zwar wirklich täglich insbesondere im Internet Wut und Ärger und Frust raus bei den Menschen, aber ich kann mich davon nicht aufhalten lassen, ich darf mich davon nicht aufhalten lassen, denn sonst ist die Alternative, dass längerfristig gesehen ich keinen Beitrag leiste, den ich vielleicht zumindest in meinem kleinen, aus meiner kleinen Position raus leisten kann, und die Situation schlimmer wird, als sie vielleicht werden müsste. Und kurzfristig betrachtet aber würde ich sofort in die Haltung der Hilflosigkeit reinkommen, denn würde ich denken, ich kann nichts machen, ich bin ohnmächtig, und dann kommst du an den Punkt, wo du dich eigentlich nur noch schlecht fühlen kannst. Und das, da will man nicht hin. Denn das muss man über den Aktivismus in jeglicher Form sagen, ob man jetzt als Wissenschaftlerin hingeht und sagt so, ich erforsche das nicht nur, ich gehe auch raus, ich setze mich auch in Talkshows, ich schreibe auch Briefe, oder ich bis hin zu den WissenschaftlerInnen, die sich jetzt für Scientist Rebellion in München an einen BMW geklebt haben, um zu sagen so, nee, das geht jetzt so nicht weiter. Wir reden seit Jahrzehnten auf euch ein, dass ihr die Klimakrise ernst nehmen sollt, und da passiert nichts. Also werden wir jetzt aktivistisch und stellen uns an die Seite der insbesondere jungen Menschen, die mit krassen Aktionen versuchen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber Aktivismus ist ein weites Feld, will ich damit sagen. Und in irgendeiner Form irgendwas zu machen, hilft einem sofort, weil sich das Gefühl einstellt, so, ich versuche wenigstens was zu machen. Sonst versinkt man schnell in eine Ohnmächtigkeit, und das ist nicht gut. Auch für einen selbst nicht.
Ja, diese Selbstwirksamkeit einfach auch zu spüren. Ja. Selbst wenn man trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber viele machen es ja aus.
Ja.
Wie stehst denn du dazu, oder vielleicht auch noch ein bisschen drüber hinaus, wie steht denn deine Branche dazu, diesen mal einen Schulterschluss in irgendeiner Form herzustellen zwischen Wissenschaft, also wir haben ja diese unglaubliche Geschwindigkeit, das geht mir mal, wir haben diesen unglaublichen Druck, schnell Handlungen, schnell Gesellschaft erreichen zu müssen, also diesen, ne, zwischen Wissenschaft und Leuten wie dir zum Beispiel, die super praktisch aus der Sprache kommen, auch aus der, ich würde es jetzt mal sagen, Massenkommunikation ein Stück weit. Mhm. Also du sprichst mit Massen. Und nicht nur in der Form, so wie du es jetzt machst, dass du sagst, okay, du baust auch wissenschaftliche Erkenntnisse in dein Programm ein,
ja,
sondern sich vielleicht mal mit dem PIC zusammensetzen und sagen, hey Leute, kommuniziert so und so.
Finde ich.
Also Tandems bilden.
Ja, finde ich super spannend, würde ich sehr gerne in jeglicher Form machen, denn ich glaube, dass das ganz zentral ist, um auch Menschen zum Handeln zum Handeln zu kriegen. Der Punkt ist ja, und da trage ich jetzt wahrscheinlich Eulen nach Athen, der Punkt ist ja, die Erkenntnisse sind ja da. Wir wissen ja, was vor sich geht, und da herrscht eine unglaubliche eigentlich Einigkeit, die in der wissenschaftlichen Community in vielen anderen Feldern eher ungewöhnlich ist. Aber wir wissen, wie die Klimakrise uns bedroht, und wir kennen Szenarien, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Aber man kann generell sagen, wir wissen, das führt in keine gute Richtung. Und das zu vermitteln und das Leuten auch zu zeigen, so wie das jetzt sie betrifft und wie das in Zukunft hier noch schlimmer werden wird und wie das aber jetzt schon in anderen Regionen dieser Welt schlimm ist, das ist etwas, bei dem ich sehe, das ist so eine komplexe Lage, die zu, ohne sie zu verfremden, so zu vereinfachen in der Kommunikation, dass sie für mehr Menschen verständlich ist, ist mir immer ein großes Anliegen. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo Wissenschaftskommunikation und das Gebiet, aus dem ich ursprünglich herkomme, nämlich Poetry Slam, es ist schon vor vielen Jahren eine sehr gut funktionierende Verbindung eingegangen sind, ist der Darmstädter Poetry Slammer und Wissenschaftler Alex Drepetsch auf die Idee gekommen, dass man mit den Mitteln in Anführungszeichen des Poetry Slams auch Wissenschaftskommunikation betreiben kann, hat den Science Slam gegründet. Ein Format, in dem innerhalb von 10 Minuten ForscherInnen ihr Forschungsthema so vorstellen, dass das für ein großes Publikum verständlich ist. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ist wahnsinnig populär. Tatsächlich werden die Science Slam Veranstaltungen mindestens so gut besucht wie Poetry Slam Veranstaltungen mittlerweile. Und da sitzen Hunderte, die abends Eintritt dafür zahlen, sich hinzusetzen und sich erklären zu lassen von einer Archäologin, wie man jetzt eigentlich einen Dinosaurierknochen von einem Stein unterscheiden kann, wenn man die bei einer Ausgrabung findet. Das wird dann natürlich auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam aufbereitet und die WissenschaftlerInnen dann aber vor die Herausforderung stellt, wie schaffe ich das, wenn da jetzt 400 Leute sitzen, die da keine Ahnung von dem Fachgebiet haben. Wie bringe ich das so rüber, dass das für die interessant ist, vielleicht auch witzig ist oder so, dass es ein Publikum packt? Und das ist ein Format, das genau aus dieser Frage hervorgegangen ist, mit der wir uns gerade befassen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Science Slams die Klimakrise als Allheilmittel abwenden können, so, aber in diese Richtung weiterzudenken, wie kann man das schaffen? Die Forderung, die vollkommen berechtigte Forderung, die Fridays for Future auf vielen Demonstrationen weltweit umherträgt, hört auf die Wissenschaft, die auch so umzusetzen, dass man WissenschaftlerInnen zuhört und die ihr dann aber auch versteht.
Das ist ja auch ein schöner Punkt mit dem Allheilmittel. Also es gibt tatsächlich ja nur ein Allheilmittel und das wäre der sofortige Massensuizid der Menschheit vor 20 Jahren. Selbst wenn es jetzt noch ein Allheilmittel wäre, das geht nicht. Wir haben halt nur einen Blumenstrauß aus Lösungen.
Ja, und, bisschen drastisch, aber okay.
Naja, wenn wir diese eine Lösung wollen, dann wäre es halt nur das. Naja. Eine andere Einzellösung findet sich, glaube ich, nicht. Ich
mehr. Wir können glaube ich, toll darüber diskutieren, gut. Weil die Lösung, die wir anstreben, da gibt es zwei Varianten. Wie kann man diesen Planeten und seine Biodiversität retten? Und da muss man sagen, wenn man jetzt ganz nüchtern und eiskalt aus wissenschaftlicher Perspektive sagt, wie können wir möglichst große Artenvielfalt in der Form, wie sie jetzt existiert, erhalten, dann wäre es womöglich ein theoretischer Gedanke. Gut, es gibt eine Art, die wir rausnehmen müssten. Das hätte wirklich vielen anderen Arten geholfen. Ich würde aber immer sagen, so, das ist gar nicht, da gehen wir von der falschen Prämisse aus, denn was wir eigentlich erreichen wollen, was ich eigentlich erreichen will, ist, dass wir diesen Planeten in einer bewohnbaren Form auch für Menschen erhalten und Menschen dahin bringen zu erkennen, so, dass man mit der Natur, mit unserer Umwelt, mit dem, was uns umgibt, anders umgehen muss, auch aus Eigeninteresse.
Ja, genau, da sind wir ja diesem Trieb des Selbsterhalts einfach unterworfen und ist vielleicht nicht für den Dodo oder für den Eisbär okay, aber für uns natürlich, klar.
Ja.
Vielleicht nochmal so zum Ende. Also du hast auch gestern, hast du gesagt, hast einen Auftritt gehabt und hast gemeint, lass uns, also wir hatten für den Hintergrund, für die Zuhörer, wir hatten über Twitter kommuniziert, ja. Und hast gesagt, nee, schreib mir mal bitte den Link hier, nicht via Twitter, weil ich krieg dann wieder ein Haus von Hassmails. Hast du eigentlich so in deiner Karriere so so eine Lieblings-Hass-Mail, wo du sagst, so, die war richtig gut oder die war richtig wired, das hat mich irgendwie besonders amüsiert, habe ich mir ausgedrückt, an die Klotür gehängt, keine Ahnung.
Nein, also ausgedruckt, also es gibt keine Lieblings-Hass-Mail, die mich mittlerweile erreicht hat und keine, die ich ausgedruckt habe. Das soll aber natürlich nicht die Herausforderung jetzt an die HörerInnen sein, sich zu überlegen, was können wir Sebastian schreiben, damit er sich das ausdruckt und als Poster in seinem Arbeitszimmer aufhängt. Aber immer wieder erreichen mich Hassmails, bei denen ich dann schon ins Schmunzeln gerate, was für absurde Gedanken manche Menschen umtreiben. Gleichzeitig erschaudert mich, was für ein Weltbild und Menschenbild dann da teilweise hinterstecken muss. Und ich muss sagen, die schönsten Momente aus meiner Perspektive entstehen dann, wenn ich merke, da ist jemand, der findet total schlimm, dass ich mich für ein Thema einsetze, sagen, bleiben wir beim Klimaschutz und sag so, ja, aber hier, die China ist doch, bevor die irgendwie, die bauen da jeden Tag 100 neue Kohlekraftwerke oder solche abstrusen Ideen kursieren da, ja, und wenn die jeden Tag 100 neue Kohlekraftwerke bauen, so, was hilft doch gar nichts hier, wenn du für ein Tempolimit bist, so. Und wenn man dann, das ist wieder so eine Frage des Gespürs, aber manchmal hat man so den Eindruck, ah, vielleicht ist das jemand, wo es sich lohnt, darauf einzugehen und mal ganz kurz darauf hinzuweisen, dass das ja tatsächlich so kein gutes Argument ist, das da vorgebracht wird, und das mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, so, ja, aber denk doch auch mal so darüber nach. Und manchmal gelingt es tatsächlich, dass Leute dann sagen, oh, ach ja, stimmt, da muss ich nochmal drüber nachdenken, oder ja, vielleicht ist es wirklich so. Und manchmal hat man den Eindruck, das ist nicht oft, leider ist es nicht oft, aber manchmal kommt man in Gespräche, wo man denkt, okay, da hat man vielleicht bei jemandem ein Umdenken bewirkt, und davon brauchen wir mehr, davon brauchen wir viel. Davon möchte ich mich auch selber nicht freimachen. Man muss selber auch immer versuchen, offen zu bleiben. Natürlich, wir haben es vorhin schon gesagt, wenn mir jemand begegnet, der sehr viel mehr über ein Thema weiß als ich, und ich denke so, ich bin aber überzeugt, ich kenne mich da aus, ich weiß, was man machen muss gegen die Klimakrise, und dann kommt aber jemand, der Bescheid weiß und sagt so, ja, aber so wie du das angehen willst, ist gar nicht der beste Weg, denk doch nochmal darüber nach, und dass ich selber dann lernbereit bleibe, ist immer die gleichzeitige Herausforderung. Das heißt, im Idealfall kann auch aus einer hitzigen Diskussion etwas Konstruktives entstehen. Wie Nietzsche war es, der hat mal gesagt, wer seine Gedanken nicht auf Eis legen kann, der begebe sich nicht in die Hitze einer Diskussion. Und ich dachte, das ist schon ein ganz guter Gedanke. Man ist oft so von den eigenen Emotionen und Haltungen, und wir reden ja auch einfach über Themen, die Menschen ja auch emotional aufwühlen, ne? Da ist dann schwierig, anderen Menschen zuzuhören manchmal und nicht nur rauszupoltern, und dann gerät man nämlich leider schnell in eine Diskussion, die eigentlich nur ein gegenseitiges Vortragen der eigenen Meinung ist. Und das ist nicht zielführend.
Eben, also wo es halt wieder nur um Gewinn geht und nicht um Erkenntnis.
So ist es. Das heißt, um das zur Antwort auf deine Frage zu machen, also die besten Hassmails sind die, die noch eine erkennbare Bereitschaft zum Gespräch lassen.
Ja, Sebastian, dann würde ich jetzt sagen, ich hätte natürlich noch sicher viele tausend Fragen, aber du hast bestimmt heute noch was anderes zu tun. Falls dir noch was gefehlt hat, keine Ahnung, du willst deine Mutter grüßen, du willst irgendwie noch einen Inhalt bringen, der dir wichtig ist, dir ist jetzt doch noch deine Lieblingshassmail eingefallen oder was auch immer, wäre jetzt hier quasi noch ein kleiner freier Slot, den du füllen darfst, wie du möchtest.
Nein, ich freue mich total und ich würde mich auch freuen, wenn Leute denken so, ja, aber warte mal, da haben wir jetzt diesen Sebastian und da geht es um die Frage der Wissenschaftskommunikation und damit befasse ich mich ja auch so. Ich habe da noch eine Rückfrage oder ich habe eine Idee. Ich bin tatsächlich erreichbar, auch für Hassmails. Bitte gerne konstruktiv bleiben. Danke.
Ja, danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Thank you.